oh, 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 oh.
Braucht Meditation die Einbettung in eine Tradition? Kann man verschiedene Traditionen mischen? Braucht es eine ethische Komponente? Fragen wie die habe ich mit dem Roland Döring diskutiert. Er ist Meditationslehrer und Achtsamkeitstrainer für Privatpersonen und Firmen. Der Roland erzählt in diesem Gespräch, wie er zur Meditation gekommen ist. Wie er dann entschieden hat, Achtsamkeit zu unterrichten und eine Ausbildung mit yogisch-ayurvedischem Hintergrund gemacht hat. Er erklärt auch, was Meditation für ihn überhaupt ist und so viel sich verraten. Es ist mehr als nur auf dem Küssi sitzen. Interessiert hat mich der Tanz von den 5 Rhythmen, den Roland praktiziert. Er erzählt dann, was anders ist, wenn er Meditation in Firmen anbietet und auf was er in seinen Retreats Wert legt. Und wir diskutieren, ob die Meditation im Moment ein bisschen zu gehypt ist und überhaupt liefern kann, was versprochen wird. Am Schluss gibt Roland seine 3 Tipps für eine erfüllende Achtsamkeitspraxis. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Widmer. Heute rede ich mit dem Roland Döring. Der Roland hat an der Uni Zürich Psychologie mit der Vertiefung Gesundheitspsychologie und den zusätzlichen Schwerpunkten Arbeits- und Organisationspsychologie, klinischer Psychologie und Psychopathologie studiert. Er ist zudem eidgenössisch diplomierter Berufs-, Studien- und Laufbahnberater. Er hat Aus- und Weiterbildung absolviert, unter anderem zum Meditations- und Achtsamkeitslehrer und die verschiedenen Methoden der Achtsamkeitspraxis. Im Moment ist er gerade an der Ausbildung zum MBSR-Lehrer. Er hat eine breite Berufserfahrung als Berater und Coach im Bereich der beruflichen Wiedereingliederung. 2016 hat er zusammen mit seinem Freund Reto Wieshaupt die Firma Mindful Mind gegründet, wo er als Meditationslehrer und Achtsamkeitstrainer sein Wissen und seine Erfahrung im Rahmen von Retreats, Kurs, Workshops für Unternehmen und die Einzelbegleitungen teilt und weitergibt. Und er hat auch eine langjährige eigene Meditationspraxis. In der spiegelt sich seine Liebe zur Natur und zur Musik. Und sie ist kennzeichnet durch seinen undogmatischen Zugang. Roland, vielen Dank, dass ich zu dir kommen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank dir, Lukas, für die Einladung zu dem Gespräch.
Ja, es freut mich sehr. Ich habe in diesem Podcast ja zuerst nur Menschen interviewt, die eine Praxis haben, die mit dem Buddhismus irgendwie verbunden ist. Und dann in der zweiten Staffel habe ich das Feld angefangen weiter. Ich habe jetzt 2 katholische Pfarrer drin gehabt, eine jüdische Theologin. Und dann habe ich es mal jemandem erzählt und gesagt, ja, weisst, ich tue jetzt nach dein nahes Feld weiter für andere Traditionen. Und dann hat die Person gefragt, ja, braucht denn Meditation überhaupt Tradition? Und ich dachte, es könnte noch spannend sein, mal mit jemandem zu reden, der eben genauso Kurs und Retreats anbietet, die vielleicht jetzt nicht klar buddhistisch oder klar christlich oder so sind. Und so bin ich auf dich und auf Mindful Mind gekommen. Respektive, ich habe schon vorher von euch gehört und von euren Retreats. Und ich fände es recht spannend, diese Frage mit dir ein bisschen anzuschauen. Aber bevor wir reingumpen, nennt es mich natürlich auch vor allem Wunder. Wie bist du zu der Meditation gekommen? Wie sieht eigentlich deine Praxis aus?
Ja, die Einladung zum Gespräch mit dir, zum Podcast, hat für mich gerade auch nochmal eine Gelegenheit gewesen, selber nochmal zu reflektieren. Auch wie hat denn das angefangen? Und wenn ich wirklich so mich zurückbesinne, wo so die Ursprünge sind, ist es, glaube ich, schon so ein Interesse, das schon lange da ist, also schon so in den Jugendzeiten, so für für Urvölker, wo ja durchaus auch so ein eben Mystisches mitschwingt oder Ritual und einfach so mehr als nur so das Materielle, wo in der Kultur verankert ist, wo mich schon so fasziniert hat, unter anderem mit Aborigines. Und hat dann auch angefangen, Didgeridoo spielen und hat Didgeridoo entdeckt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so, auch wenn nicht bewusst, aber so die erste Form von Meditation gesehen, wo ich einfach so, ja, zum Teil fast stundenlang mit einem Freund zusammen sind wir in die Tiefgarage runter oder irgendwelche Höhlen irgendwo, wo es Hall erzeugt, und haben Didgeridoo gespielt. Und ja, haben so die Klänge und die Vibrationen, die es ja auch gibt im Körper und entstehen, erfahren und erlebt. Und sind schon auch so sehr, sehr präsent gesehen mit diesen Klängen und im Moment und auch mit der Atmung, so die Atemtechnik im Didgeridoo spielen, wo wahrscheinlich so die ersten Meditationserfahrungen gesehen sind. Aber wie gesagt, nicht so als bewusste Meditationspraxis. Und dann, ja, so der erste Kontakt ist dann gesehen mit Meditation in einem Praktikum. Wie du in der Einleitung gesagt hast, ich habe Psychologie studiert und habe im Rahmen vom Studium Praktikas gemacht. Und das ist gesehen in einer psychosomatischen Reha-Klinik, wo es Burnout-Patienten hatte, schwerpunktmässig. Und dort hat es eine Achtsamkeitsgruppe gegeben und eine Meditationsgruppe. Und dort bin ich dann auch mal reingesessen und ja, habe es irgendwie spannend gefunden, so als Ansatz hier. Gerade auch so der andere Zugang oder der andere Ansatz zum Umgang mit Gedanken und Emotionen, anstatt vielleicht eher so das Verhaltenstherapeutische, wo wir im Studium eher so kennengelernt haben, was darum geht, eher eben umzustrukturieren und jetzt so ein bisschen der neue Ansatz oder auch die dritte Welle, wie man den so sagt, wo es mehr darum geht, so Beziehung zu den Gedanken und zu den Emotionen zu verändern. Habe ich sehr spannend gefunden.
Also im Studium ist Meditation eigentlich gar kein Thema gewesen, also 18. Wann hast du studiert ungefähr?
2002 bis 2010, so in dem Zeitraum.
Okay, und das war noch kein Thema gewesen, so innerhalb vom...
Nein, mir ist es tatsächlich nicht begegnet im Studium. Also das ist natürlich eben so viele Vertiefungsrichtungen, die es gibt, aber so in meinem Weg ist es mir nicht begegnet. Was mich dann wirklich auch, was mich eigentlich auch überrascht, weil gerade so in meiner Vertiefung Gesundheitspsychologie Stress ein grosses Thema gesehen.
Yeah.
Und ja, aber dort wirklich ist das Thema Achtsamkeit nie auftaucht. Und ich habe es leider dann auch, oder leider, ja, erst nachher entdeckt, das hätte ich natürlich das Thema, wäre sicher auch spannend gewesen, aufzugreifen, oder? Für so Masterarbeit und so weiter. Yeah. Genau. Da bin ich wie noch nicht ganz so weit gesehen, genau, um mich da zu vertiefen.
Aber du hast gesagt, du warst in diesem Praktikum und dort hast du so ein bisschen das erste Mal bist so ein bisschen mit Achtsamkeitsübungen in Kontakt gekommen. Und dann hat es dich aber auch dort einmal noch nicht ganz reingenommen. Also dann hast du es mal gesehen, aber es ist immer noch so ein bisschen mehr der Beruf als dein Herzensding gewesen.
Ja, da hast du richtig gehört, genau. Ja, es ist dann mehr auch so zuerst mal so kognitiv gesehen. Also ich habe mich dann mal angefangen zu interessieren. Ich habe mal irgendwie so erste Bücher gelesen. Und dann bin ich eigentlich dann mehr zuerst mal aufs Yoga gekommen. Mhm. Also gar nicht angefangen in dem Sinne regelmäßig Meditation zu praktizieren, sondern bin mehr dann zuerst mal zum Yoga gekommen. Auch inspiriert von meiner damaligen Partnerin, die irgendwie eine Yoga-Ausbildung gerade gemacht hat. Und ja, und über das Yoga ist dann immer mehr dazugekommen, hat mich immer mehr angefangen zu interessieren. Habe dann auch... Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Reihenfolge genau gesehen ist von der Entwicklung. Also auf jeden Fall... ja, habe ich dann angefangen auf Entdeckungstour gehen, was es denn da sonst noch alles gibt. Und habe dann irgendwann einen MBSR-Kurs gemacht, genau, so war es dann gewesen. Und das war dann eigentlich so ein bisschen der Start gewesen von der eigentlichen, ja, regelmäßigen Meditationspraxis. Ich habe in dem Kurs wirklich dann das erste Mal wirklich erfahren, so, was ist Meditation, was macht das mit mir und ja, was gibt's mir auch, so, ja, und habe es wirklich faszinierend gefunden und auch sehr bereichernd, so die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, so dass ich dann wieder abgeblieben bin. Und bin dann auch auf Reisen, hat es mich dann auch immer so immer mehr so in die Richtung gezogen, auch wenn ich allein unterwegs gesehen bin, eben so Meditations-Workshops oder auch erste Retreats dann gemacht. Ich kann mich auch erinnern, dass ich dann so einen Ort in Bali habe ich mal entdeckt im Internet, Bali Silent Retreat. Ein wunderschöner Ort, wunderschöne Bilder, so in den Reisfeldern in Bali. Ja, relativ einfach. Und ja, hat mich sehr gerufen dort an, weil ich gefunden habe, dort hin möchte ich. Genau. Schon eigentlich eine Mischung gesehen zwischen so einem Ort an sich, wo mich so angezogen hat und aber auch dieser Erfahrung so im, eben so meditieren und schweigen.
Was für eine Art Meditation ist denn dort unterrichtet worden?
Das ist sehr, sehr unspezifisch gesehen, auch noch mit Yoga in Verbindung. Und ist gar nicht jetzt so ein mega intensives Retreat gesehen, ist jetzt nicht so wie Passana Retreat oder so gesehen. Und wirklich Achtsamkeitsmeditation, schon auch eben so ein bisschen MBSR,
ja.
MBSR-like. Und dort ist vor allem so die erste Erfahrung einfach auch mit dem Schweigen gesehen, mal irgendwie 5 Tage schweigen. Und einfach, ja, mit mir.
Was hat es gemacht mit dir? Das erste Mal 5 Tage schweigen?
Ja. Natürlich zuerst mal so die Faszination, wie laut dass es dann auch innerlich plötzlich wird und all die Geschichten, die noch bewusster werden, die ständig da sind. Habe aber auch als sehr angenehm wahrgenommen, im Sinne von auch gar nicht müssen zu reden, mich auch gar nicht müssen irgendwie mit allen Smalltalken, wo kommst du her und wieso bist du da und was machst du und was tust. Und auch gemerkt, dass es mir auch leicht fällt eigentlich, zum nicht reden und mit mir sein und schweigen. Ja. Und eine schöne Stille schlussendlich, die sich dann auch entwickelt hat über die Tage. Genau. Wo dann abrupt auch wieder geendet hat nach dem Retreat, bin ich auf Ubud und ich weiß nicht, wer schon mal in Ubud gesehen ist, weiss, dort wuselt's und macht's und Roller und Hupen und was dann gerade auch wieder so ein bisschen genau das andere Extrem gesehen ist, so Reizüberflutung nach der grossen Stille.
Ja.
Und ich dann auch schnell wieder geflüchtet bin, genau.
Du hast gesagt, du hast in ganz verschiedene Richtungen hineingeschaut. Auf deiner Website habe ich gesehen, dass du unter anderem auch 5-Rhythmen-Tanz praktizierst. Oder wie sagt man, tanzisch. Du hast Breathwork drauf, wo du Sachen gemacht hast. Aber auch Waldbaden. Wenn du jetzt so heute schaust, was ist denn für dich Meditation? Also ist es noch die Achtsamkeits-Ding? Oder würdest du sagen, das ist nur ein kleiner Teil und eigentlich ist es noch etwas ganz anderes?
Ich verstand Meditation schon relativ breit. Und wie du eingangs auch schon gesagt hast, fühle mich jetzt auch nicht einer Tradition verpflichtet, wenngleich ich natürlich mich auch orientiere an gewissen Traditionen und Grundlagen. Aber ich verstand Meditation als Praxis ja wirklich sehr breit im Sinne von in Verbindung sehen mit sich selber, im Sinne von Kultivieren von Geist, von Herzensqualitäten, sagt das mit mir allein oder auch durchaus auch oder mit mir allein in Stille im Sitzen, aber auch in durchaus in Bewegung oder auch in Begegnung. Wenn du eben zum Beispiel das Tanzen ansprichst, was genau dort ja wie auch so das Spezielle ist für mich, dass es mit anderen Leuten in einer Gruppe ist, ist man zwar auch an einem Retreat, aber das ist schon eher jeder für sich und in der Regel taugen zu. Kann auch beim Tanzen so sein, also jetzt beim 5-Rhythmen-Tanzen oder anderen Formen von meditativem Tanz, was es gibt. Aber es gibt auch die Möglichkeit von Begegnungen während dem Tanz. Und Begegnungen sind ja auch sehr spannend. Also die Begegnungen machen etwas mit mir. Und die lösen auch etwas aus bei mir oder triggern vielleicht irgendetwas. Und Und was es dann natürlich zu einer Meditation macht, ist die Art und Weise, wie bin ich mit dem, was es macht. Also ich finde, grundsätzlich kann man wie vieles zu einer Meditation machen. So. Es geht um die Haltung, die man hat dabei, bei dem, was man macht. Für mich, in meinem Verständnis.
Die 5 Rhythmen, kannst du da noch ein Wort mehr dazu sagen oder 2? Wie funktionieren die? Oder was tanzt man? Also, wieso heisst es 5 Rhythmen?
Ja, was bei den 5 Rhythmen speziell ist, ist eben, dass es 5 Teile hat. Also so ein Tanz geht in der Regel 2 Stunden.
Ein Tanz?
Ja. Wo oftmals sogenannte 2 Waves, 2 Wellen beinhaltet. Und jede Waves hat eben so 5 Teile, wo unterschiedliche Energien und Rhythmen auch transportieren. Es fängt eher ruhiger an und kommt dann irgendwann so zu einem Peak auch. So die Chaosphase ist das dann. Und wird dann wieder stiller und wieder eher so Invert Journey, also wieder mehr zurück zu sich auch kommen. Und ja, das so von der Struktur her und so, ist es sehr frei. Also,
es gibt nicht irgendeine Choreografie oder so etwas.
Genau, es ist sehr frei. Es geht also wirklich darum, den Körper sich bewegen zu lassen und sich von der Musik bewegen zu lassen und sich vom Körper führen zu lassen. Und eben so, nicht vom Kopf her irgendwie tanzen, im Sinne von, dass es irgendwie eine gewisse Form müsste haben, sondern wirklich ausdrücken, körperlich. Also so eine verkörperte Form von Meditation, die da auch, was gerade da ist, was erleben. Und es wird nicht geredet, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Und es wird auch kein Alkohol getrunken. Also es ist wirklich auch im Unterschied zu jetzt tanzen irgendwie halt
in der Disco,
genau. Und das macht es schlussendlich ja auch zu einer Meditation, oder? So. Die Form. Ja, und dann ist es eben auch total offen. Man kann einfach an Ort und Stelle sein. Man kann sich im ganzen Raum bewegen. Man kann am Boden liegen. Man kann nur für sich sehen, mit zu einem Augen. Man kann aber auch in Begegnungen gehen, sich inspirieren lassen, schauen, wo ist Resonanz vielleicht auch mit Bewegungen von einer Person, von einer anderen Person. Wirklich sehr spannend. Es bildet sich auch oft so das halbe Leben ab, so auf der Tanzfläche, wo man so kann beobachten kann, bei sich und auch im Aussen. Finde ich sehr eine schöne und auch lustvolle, freudvolle Form von Meditation. Ja.
Was mich jetzt wundernimmt, du hast gesagt, als du das 5-Tages-Retreat gemacht hast, da hast du mal gemerkt, wie laut das eigentlich ist, wenn es mal still wird im Inneren. Wie ist denn das bei den 5 Rhythmen? Also kommen da auch Gefühle und Gedanken und Sachen auf? Oder ist man eigentlich so im Tun, dass man das sogar eher weglässt?
Nein, also das kommt auch, ja, und Tanz, also bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber auch dort tauchen natürlich viele Gedanken auf, also auch, ja, also die ganze Palette, die auch sonst in der Stille oder in der Meditation auftaucht, oder Urteil über sich selber, Urteil über andere.
Und in der Stille hast du dann viel Zeit, um irgendwie so, oh, jetzt bin ich schon wieder irgendwie mich selber am Verurteilen, du kannst das irgendwie anschauen, zum Teil auch sehen, wie es wieder vergeht. Ist denn die Zeit da in so einem Tanz? Oder musst du schon wahnsinnig achtsam sein, wenn du hingehst, dass du überhaupt mitbekommst?
Also für mich ist sie da. Also es ist, ich mache gar nicht einen grossen Unterschied. Also es sind die 2 Stunden, oder? Wo ich dort präsent, geistesgegenwärtig bei mir bin. Der Unterschied ist sicher so, der äußere Impuls von der Musik, der ja auch kann Emotionen induzieren kann, im Unterschied zu einfach in der Stille sein. Aber selbstverständlich kommen Emotionen auf oftmals erlebe ich es sogar als stärker als in der Meditation. Wenn ich eben auch so das wertvolle Fans vom, in der Bewegung sehe, weil halt auch im Körper auch Emotionen gespeichert sind, wo vielleicht die Bewegung eben auch in Fluss kommt und überhaupt auch spür- und erlebbar werden, noch mehr. Ja, also die Erfahrung mache ich im Tanz definitiv auch. So. Und eben, ja, Gedanken tauchen auch viele auf. Ja. Tendenziell, ja, ich glaube, ich kann es gar nicht sagen, es ist auch immer wieder neu und immer wieder anders. Also auch je nachdem, wie ich gerade bin, im Tanz wie auch in Stille auf dem Küssi. Also ich glaube, kann ich mir gar nicht so pauschal sagen, wo jetzt mehr oder weniger Gedanken oder Emotionen auftauchen.
Und wenn du so an so einen Abend oder so eine 5-Rhythmen-Veranstaltung gehst, gehst du da immer einfach offen und schaust, wie sich's entwickelt, oder gehst du da auch mit quasi wie Fragen, die du mitnimmst in den Tanz hinein?
Ja, interessante Frage. Es ist, eine Frage. Ja, manchmal gibt's Themen vielleicht durchaus. Hat's auch schon gegeben, die ich vielleicht mitgenommen habe. Mich hat nicht sehr beschäftigt hat, oder wo ich wollte ausdrücken, eben auch über den Körper und nicht einfach über die Sprache, wie man es sonst vielleicht macht. Mhm. Durchaus die Intention auch, manchmal, aber oft einfach dort wirklich komplett offen. Und ist noch spannend, dass es auch oft dann anders ist, als vielleicht gedacht. Also, zum Beispiel, wenn ich vielleicht manchmal tanzen gehe und das Gefühl habe, jetzt heute überhaupt keine Lust auf Begegnung oder auf Interaktion und in Kontakt zu gehen mit anderen. Und im Tanz entwickelt sich dann total anders. Mhm. Oder umgekehrt auch. So. Also, ja, das ist auch spannend, sich einfach zu entwickeln lassen, was so entsteht. Und da ist es natürlich sicher auch schon auch hilfreich, so die Praxis zu haben, aus der Stille und der inneren Haltung, oder, um die dann auch dort können, anwenden. Mhm. Also ich denke, das ist auch dort sehr abhängig davon, mit welcher Haltung gehe ich dort rein, in den Tanz, wie die Erfahrung dann auch ist und ob es wirklich eine Meditation ist oder vielleicht auch weniger. So. Ohne es jetzt zu werten, wenn es das nicht ist, aber ich glaube, das macht schon. Ja.
Ich bleibe noch eine Frage zu den 5 Rhythmen, weil ich finde es einfach spannend, habe ich noch niemanden im Podcast, wo das, oder man es gewusst hat, dass die Person das macht. In einem MBSR-Kurs hast du ja quasi ein Gruppensetting, wo du nachher auch immer zusammen quasi darüber redest, was jetzt die Einzelnen erlebt haben. Was zum Teil noch spannend sein kann, weil man auch merkt, so, oh, das geht nicht nur mir so, sondern das ist irgendwie völlig normal, dass es eben so laut ist, zum Beispiel, wenn es still wird. Es ist völlig normal, dass die Gedanken einfach kommen und man die nicht abstellen kann. Es ist, also ganz ein Haufen Sachen werden einem ja zum Teil auch erst klar, wenn man merkt, ah, das ist bei den anderen auch so. Wie ist das bei den 5 Rhythmen? Also geht man da zusammen nachher, geht das Bier trinken und redet noch drüber, oder ist es sogar noch im, irgendwie in einer von diesen Phasen angelegt, dass es auch einen, quasi noch einen kognitiven Austausch gibt? Oder braucht es das gar nicht?
Also formell, so wie ich es jetzt erlebt habe, 5 Rhythmen, gibt es keinen Austausch, nein. Mhm. Manchmal gibt es im Tanz eben mehr so Anleitungen oder Inputs vom Lehrer, von der Lehrerin, aber in dem Sinne einen formellen Austausch gibt es so nicht über die Erfahrung. So dass nachher noch neben go essen oder neben go trinken, ja, das gibt es sicher, so Grüppli, die sich formieren.
Aber das ist dann mehr informell.
Ja, ja. Genau.
Spannend. Ich habe in der Einleitung gesagt, dass du dann 2016 mit dem Reto zusammen die Firma Mindful Mind gegründet hast. Also irgendwie muss dich Meditation doch, musst du den Ärmel so reingenommen haben, dass du irgendwann gesagt hast, hey, ich gründe jetzt eine Firma und man bietet das wirklich an. Was ist denn passiert auf dem Zeitpunkt an, oder wie ist es zu dem gekommen?
Mhm. Ja, wie vorhin erwähnt, habe ich dann eben irgendwann mehr auch mich angefangen mit Meditation beschäftigt, und erste Retreats auch gemacht. in Asien und dann aber auch in der Schweiz angefangen, Retreats machen, Beatenberg, Felsentor. Und habe mich dann dort auch angefangen, ja, intensiver damit zu beschäftigen und auch so mit den buddhistischen Ursprüngen, mit dem Dharma in Kontakt kommen. Ja, und auch meine Praxis ist intensiver geworden. Und dann, wie es zum Mindful Mind kam, ist noch lustig. Der Reto ist ein Jugendfreund von mir, von Appenzell. Und wir haben uns dann aus den Augen verloren. Und dann haben wir irgendwann so ein Wiedersehen gemacht und haben irgendwo im Tessin ein Häuschen gemietet. Und sind dann irgendwie ein Wochenende dort angegangen oder ein paar Tage. Und haben dann dort irgendwie im Austausch gemerkt, dass wir uns beide mit Meditation beschäftigen und das spannend finden. Und beide einfach auch sehr ja, wertvolles finden. Also einerseits für uns und eben so wertvoll, dass wir gefunden haben, das ist eigentlich etwas, was wir möchten teilen. Und das wäre eine mega, mega schöne Aufgabe auch, das weiterzugehen und das zu teilen. Und dann haben wir gefunden, ja, dann machen wir doch mal so ein Teacher-Training. Genau, und das haben wir dann gemacht, so ein Meditations-Teacher-Training gemacht.
Ist das beim Jean-Pierre Gritting? Heißt er Jean-Pierre?
Ja, genau. Gritting. Genau. Kennst du ihn oder hast du
gelesen auf der Webseite? Nein, ich habe es auf der Webseite gelesen. Und dann, also ich bin dann schnell auf seiner Webseite und habe dort nur gesehen, dass er auch noch so yogisch-ayurvedische Psychologie drauf hat. Mhm. Und mich jetzt einfach wundert, ja, was ist das für ein Teacher-Training und was für eine Richtung auch? Mhm. Weil sie können jetzt nicht irgendwie gerade das Buddhistische gesehen durchschlagen ihm, sondern eher etwas yogisch-ayurvedisches. Und darum fände ich es sehr spannend, wenn du da noch ein paar Worte dazu kannst sagen. Vielleicht auch, wie sich es unterscheidet von anderen Sachen.
Ja, genau, er kommt aus dem Ayurveda und hat also den Zugang zur Meditation. Wobei die Meditationen an sich auch dort relativ offen gesehen sind. Und was uns oder mich auch vor allem angesprochen hat, ist sehr pragmatisch auch gesehen. So, das Teacher-Training, wie es ausgeschrieben war, also wirklich so. Lernen, das zu vermitteln und einen Kurs quasi umzusetzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das gewesen, wo ich oder wir auch gebraucht haben, so dass ins Handeln kommen und ins Teilen kommen. Das ist ja doch nochmal etwas anderes, so die eigene Praxis und dann eben anzuleiten. Mhm. Und dort auch mal überhaupt zu spüren und herauszufinden, ja, passt denn da wirklich? Oder macht denn, also ja, ist das stimmig, auch das weiterzugehen? Das ist ja wie auch noch nicht so klar gesehen. Mhm. Also für mich zumindest nicht. Und ja, die Meditationslehrerausbildung ist in dem Sinn relativ niederschwellig gesehen. Die ist jetzt auch nicht jahrelang gegangen, sondern es ist wirklich schon auch darum gegangen, so ein bisschen verschiedene Techniken kennenzulernen. Einerseits schon, dass offene Gewahrsein, Atemmeditation, aber dann auch eher so ein bisschen noch feinstofflichere Geschichten wie Chakra-Meditation. Genau, er hat da verschiedenstes Einflüsse in die Ausbildung. Genau. Ja, was ein spannender Einstieg war und einfach so vom Hintergrund auch so ayurvedische Modelle von was macht Meditation und wieso tun wir meditieren. Genau. Und jetzt spannenderweise gerade mal die Unterlage in die Hände bekommen habe von den Einführungskursen, die wir am Anfang genau angefangen haben zu machen, so als erstes Angebot, eben mit den ayurvedischen Modellen, wo ich schon gemerkt habe, dass da recht Entwicklung bei mir stattgefunden hat, so seit Beginn. Wo ich wie auch merke, so dort habe ich jetzt weniger so den Zugang zu den ayurvedischen Modellen, wenn sie auch interessant und spannend sind, aber es hat sich schon mehr eben so in die ja, durchaus schon buddhistisch richtig dann weiterentwickelt, so mit Satipatthana und ja, vier edle Wahrheiten und
aus was für Gründen? Also ist das Ayurveda sehr kompliziert oder einfach weit weg? man könnte es auch anders formulieren, oder? Ihr habt Mindful Mind gegründet und ihr bietet dort ja Sachen für quasi Private an, aber auch für Firmen. Und wo du vorher Chakra-Meditation gesagt hast, und ich denke, ich glaube, mit Chakra-Meditation kannst du bei einer Firma nicht anklopfen. Mhm. Wenn du mit Achtsamkeit kommst, dann stehen da vielleicht ein paar Türen mehr offen. Also ist es auch ein Grund von der Anschlussfähigkeit?
Also in dem Kontext durchaus, ja. Und ja, eben, vielleicht zwischen noch mal, um auf deine Einstiegsfrage zurückzukommen. Ich kann dir nicht mal jetzt einen bestimmten Grund nennen. Bei mir sind, glaube ich, dann einfach die buddhistischen und die Dharma-Talks irgendwie auch einfach, ja, zugänglicher gesehen und mehr angeklungen. Und Ayurveda, so wie ich es, ich bin vielleicht auch nicht genug eingetaucht dort in die Ayurveda-Traditionen. Aber es ist für mich so, zum Teil auch so ein bisschen abstrakt geblieben. So. Mhm. Vielleicht ist das so mit das Thema. Und nachher, wenn du zu Firmen zu sprechen kommst, ja, das ist natürlich nochmal so ein Thema für sich. Also wie in welcher Form bietet man Achtsamkeit für Firmen an? Das ist schon einmal so, finde ich, ein Feld für sich, dass es eben anschlussfähig ist, oder? Mhm. Chakra-Meditation wäre das oftmals definitiv nicht. Und mache ich aber auch in den Retreats jetzt nicht mehr. Das ist einfach so ein Teil dort von dieser ersten Ausbildung gewesen. Ja.
Wo wir Mindful Mind gegründet haben, ist dann schon klar gewesen, dass die duale Ausrichtung gibt, dass ihr quasi auf Privatpersonen geht, für die Kurse und Retreats macht, aber auch in einen Business-Kontext geht?
Nein, klar ist es noch nicht gesehen. Wobei die Vision ist eigentlich schon länger da gesehen. Also, wo ich eingangs erwähnt habe, dort, das Praktikum in der Burnout-Klinik, dort ist eigentlich schon das erste Mal auch so die Idee oder die Vision auch aufgekommen, Leute auch präventiv schon eben mitzugeben in ihres Leben, zum können umgehen mit den Herausforderungen, die ihnen begegnet. Und mit Mindful Mind sind wir wirklich einfach so Step by Step sind wir vorangegangen. Also wir haben wirklich zuerst einmal so Einführungskurs gemacht, haben dann festgestellt, da kommen ja Leute. Und fühlt sich gut und stimmig an und sinnvoll und schöne Aufgabe. Und dann ist dann auch irgendwann, ja, so der Wunsch aufkommen, ja, so ein bisschen intensiver, eben, mehrere Tage, halt ein Retreat selber mal machen und anbieten, das mal zu versuchen. Und haben wir dann auch gemacht. Am Anfang noch mehr auch mit Yoga. Das war auch nochmal so ein kleines Thema gewesen, wenn ich mich zurückerinnere, dass wir schon auch noch nicht so ganz sicher gewesen, ob es denn so viele Leute gibt, die sich für Meditation auch interessieren, wo wir das Gefühl haben, auch über das Yoga können wir die Leute abholen. Mhm. Was auch funktioniert hat. Ja, und so hat sich dann Schritt für Schritt gegeben. Die Retreats haben sich auch gefühlt und auch gut und richtig angefühlt und eine gute Resonanz von den Leuten bekommen. Und so, ja, ist es nach dem anderen hat sich entwickelt. Und die Firmengeschichten sind dann erst eher so ein bisschen später eigentlich dazugekommen. So. Genau. Und so die, dass wir uns angefangen haben, auch Gedanken machen, ja, wie in welcher Form könnte man das auch in die Arbeitswelt bringen, dass es eben anschlussfähig ist.
Mhm. Wie siehst denn du, oder was ist das, was wir in die Arbeitswelt bringen?
Was es ist, was wir möchten in die Arbeitswelt bringen?
Also, man hört ja noch öppe heutzutage, so wird von Mac Mindfulness geredet, oder? Irgendwie, man macht noch ein bisschen tüchtigere Arbeitsbindchen, wo man noch ein bisschen mehr Stress aushaltet, um noch ein bisschen mehr auspressen, wo man eigentlich müsste am System arbeiten und das System verbessern. Aber das ist vielleicht ökonomisch weniger attraktiv, als wenn man einfach sagt, man kann die Absenzen und Krankheitsraten senken. Das wird häufig so ein bisschen vorgeworfen, wenn man Achtsamkeit im Business-Kontext hört. Auf der anderen Seite gibt es irgendwie Search Inside Yourself von Google, wo irgendwie ein Riesending geworden ist. Ich glaube auch ein Haufen andere grosse Firmen wahrscheinlich fast jede grosse Firma hat irgendwie in einer Ecke mindestens noch einen Achtsamkeitskurs. Bei Google ist es ja lustig, ich habe mal eine Dokumentation gesehen, wo sie vor dem Hauptgebäude gehen, Leute fragen, was sie eigentlich halten von dem Search Inside Yourself. Und ich weiss natürlich nicht, wie der Film geschnitten war, aber von denen, die es gefragt haben, hat das praktisch niemand gekannt. Das habe ich noch recht lustig gefunden. Also, wenn du dich für das Thema interessierst, hast du immer so den Eindruck, oh, Google, und die kennen das alle, und die machen das so. Wenn du bei Google gehst, fragen, dann sind sie vielleicht doch nicht ganz so verbreitet gewesen. Aber eben, Seitengleisen. Was ist quasi deine Ambition oder dein Ziel, das in die Firmen hineinzubringen? Deine Intention?
Um es auf den Punkt zu bringen, schlussendlich ist die Intention Samen. Ich finde das ist so ein schönes Bild, Samen zu säen. So. Oftmals sind es auch bei den Firmen nicht nur, aber oftmals sind es kürzere, also so einmalige Workshops oder vielleicht zweimalige Workshops, wo man jetzt wie auch nicht die Erwartung hat, dass das riesige transformierende Effekte bei jedem Einzelnen wird haben. Aber vielleicht beim einen Einzigen klingt irgendwas an und er macht sich auf den Weg, um da, sich tiefer damit zu beschäftigen. Und das ist eigentlich schon genug. So, für mich. Als Intention und als Motivation.
Also so ein bisschen Möglichkeiten aufzeigen.
Genau. Ja, genau. Möglichkeiten aufzeigen und Erfahrungen ermöglichen auch. Erfahrungen ermöglichen. So, niederschwellige Erfahrungen ermöglichen. Und auch vielleicht Missverständnisse auch, aus dem Weg so ein bisschen zu schaffen. Wo ja durchaus herrscht. Was ist denn Meditation? So. Und, ja. Es kommt ja immer mehr so aus dem ESO-Ecke raus, auch dank Wissenschaft, die sich immer mehr damit beschäftigt und eben auch Hard Facts, wo man kann beweisen kann, was für einen Effekt das es hat, oder? Ich glaube, das ist ja auch der Punkt, wieso hat es Meditation und Achtsamkeit überhaupt in Firmen geschafft, oder? Weil man auch einen Benefit davon ableiten kann, ganz im Klaren. Was ja auch schön und gut ist, dass es den gibt. Es ist aber tatsächlich natürlich auch mal auch so ein bisschen eine Gratwanderung, oder? So. Wie du gesagt hast, mit Mindfulness und einfach Selbstoptimierung. Darum glaube ich, ist es wie auch wichtig, um nicht in dem Sinn einfach eine Methode zu vermitteln, oder eine Technik, wo man irgendeinen Quickfix irgendwie kann erzeugen damit, oder? Sondern eine Haltung probieren zu vermitteln. So die innere Haltung. Und dann kann man wirklich auch schon auch ein bisschen darauf vertrauen, dass die Haltung dann schon auch ihre Wirkung entfaltet.
Also wie gehst du denn konkret in so etwas rein? Also Haltung vermitteln kannst du ja häufig durch Vorleben. Ist wahrscheinlich auch schwierig, wenn du einfach sagst, du hast jetzt einen Nachmittag oder einen Tag, wo du etwas kannst machen mit einem Team oder mit einer Gruppe. Also dann ist ja Gefahr gross, dass du doch wieder bei Techniken landest. Wie gehst du so etwas an?
Ja, je kürzer, je schwieriger natürlich, das wirklich überzubringen. Und dort ist natürlich tatsächlich Technik ein Teil, oder? Weil man ja mal möchte auch in die Erfahrung von der Meditation auch kommen. Aber das sind oftmals dann auch nur kurze Einheit, also so in einem 2-Stunden-Workshop. Da gibt's maximal 10-minütige Meditation, nicht länger, maximal 10 Minuten.
Und das ist dann irgendwie ein Bodyscan oder irgend so etwas, oder?
Kann sein, Bodyscan oder Atemmeditation, so ja. Sammlungspraxis klassischerweise, weil das ja auch, wie oft hilfreich ist für die Leute, die, Gedanken, sind genau viele Gedanken und zerstreut sind und sich wieder können fokussieren, zu sich kommen, zum Körper kommen. Ja, und einfach so in die Selbstwahrnehmung kommen. So in die Selbsterfahrung kommen. Das ist ja für viele auch nichts nebens Gewohntes. So wirklich im Kontakt mit sich selber sein. Und einfach auch mal die Erfahrung auch schon mal zu ermöglichen. Und dann geht's schon auch Austausch, auch in so Firmenworkshops, oder wie hast du es erlebt, du hast viel Erfahrung gemacht, und dann gibt's natürlich dann schon die Möglichkeit, um auch so den Aspekt von der Haltung auch mit einfliessen zu lassen, okay. Und wie gehe ich jetzt mit dem um, wo da auftaucht ist? Und, natürlich sind's kleine, ganz kleine Häppli, wo dort kommen, aber, ja, das versuchen wir so, so gut wie es halt möglich ist in dem Rahmen, wo man vorfindet. Genau, auch irgendwie zu transportieren.
Es ist ja zum Teil so, wenn irgendjemand Meditation entdeckt hat, dann ist die Person sehr überzeugt von dem und erzählt allen, wie toll das ist und wie gut das tut. Und dann gibt es Leute, die finden, ui, nein, das will ich jetzt überhaupt nicht. Aber sie können ja selber entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. In einem Business-Kontext, wie ist denn das dort? Also bist du da schon auf Widerstand gestossen?
Widerstand. Also was mir natürlich schon immer auch empfehlen, wenn man so eine Anfrage bekommt, ist es freiwillig zu machen für die Leute. Zum Teil gibt es vielleicht Team-Events oder so ein Gesundheitsförderungstag, wo schon mehr oder weniger alle dabei sind. Ja, wo es dann sicher auch Leute darunter haben, die jetzt nicht begeistert sind. Im Sinne von ja, dass sie halt dort sind, aber ja, das geht's durchaus, dass ich wie auch den Eindruck oder das Gefühl habe, es fällt ihnen jetzt schwer, sich darauf einzulassen. So, Widerstand würde ich es jetzt vielleicht nicht nennen, aber einfach so, dass das einzelne schwerfällt, sich darauf einzulassen. Gerade auch schon da zu sitzen in einer Runde mit Leuten, wo man sonst in einem ganz anderen Kontext ist, die Augen vielleicht auch noch zuzumachen. Ja, kann schon out of the comfort zone natürlich sehen für Einzelne, ja.
Und wie gehen wir mit dem um? Also wenn's, eben du hast vorhin gesagt, man teilt dann vielleicht auch, was man jetzt erlebt hat, wie es geht. Also wenn da irgendeine Hardcore-Business-Umgebung ist, können sich da die Leute öffnen?
Also wie gesagt, meistens sind es kürzere Formate in dem Sinn, dass es jetzt auch dort dann natürlich nicht ein Inquiry gibt, wie jetzt bei einem MBSR, wo sehr persönliche Erfahrungen dann teilt wird, geht es ab und zu, dass ich neben mag mitteilen. Was oft auch spannend dann ist, was es dann auslöst auch, oder kann auslösen in einer Gruppe, wenn sich neben auch offenbart, dass andere jetzt mal finden, aha, spannend, das zu hören von dir, habe ich gar nicht gewusst. Oder geht mir auch so? Und so die Dynamik kann durchaus schon einmal reinkommen. Was ist deine Frage genau
gewesen? Ja, kannst du die nochmal wiederholen? Funktioniert das, wenn es so ein Business-Kontext ist, dass sich die Leute öffnen können? Aber du hast es eigentlich schon beantwortet. Oder du hast gesagt, das ist nicht die gleiche Öffnung, die es braucht, wie bei einem MBSR-Kurs. Also.
Und es ist ja wie auch okay so. Also, in dem Sinn ist auch nicht ist dort auch nicht die Erwartung, oder? Dass jetzt dort einen riesigen Austausch gibt, sondern es geht ja eben auch darum, es nicht einfach nur Techniken zu vermitteln und irgendwie machen und irgendwie ja, schnell zur Ruhe kommen wollen, probieren, sondern wirklich auch kleine Erfahrungen machen und ein bisschen auch darüber austauschen. Und es profitiert immer auch eine ganze Gruppe. Nur wenn es ein oder zwei Personen hat, die eben es teilen, dann ist das ja ein Benefit für die ganze Gruppe, auch für die, die sich nicht möchten mitteilen oder die sich nicht getrauen oder nicht wollen. Und, also dort, gerade bei den Firmen gestalten wir es sehr, sehr offen. Also wir zwingen da niemanden zu irgendeinem, genau, also weder zum eine Meditation mitmachen noch zum neben zu der Erfahrung zu sagen. Also das sind immer sehr offene Rahmen, wo man da versucht zu schaffen. Genau. Und niederschwellig auch, oder? Niederschwellig, ich glaube. Das ist es auch, so die Vorstellung, wo viele haben, ui, Meditation und so und schwierig und ich darf keine Gedanken haben und muss eine halbe Stunde still sitzen und zum auch dort wie so einen niederschwelligeren Zugang zu gehen und einfach auch als losgelöst jetzt von einem spirituellen Kontext, als Möglichkeit von der Schulung vom Geist, oder? Wo ja unser wichtigste Werkzeug oder sicher ein sehr wichtiges Werkzeug ist, gerade auch eben im Arbeitskontext und auch ihnen zu vermitteln, dass das Wohlbefinden nicht einfach ein zufälliger Zustand ist, mental und auch emotional, sondern dass ich auch etwas tun kann. So. Selber, um das zu fördern.
Ich bin ja ein bisschen eingestiegen über die Frage, braucht Meditation Tradition? Und was ja Tradition eigentlich immer auszeichnet, ist, dass mindestens die ich kenne, die Traditionen, dort ist meistens Meditation ein Teil, aber dann gibt es sehr starke ethische Komponenten. Also irgendwie eine rechte Lebensführung, gewisse Vorsätze oder Regeln, wo man sich da haltet. Ich habe gesehen, du hast auch mal irgendeinen Kurs oder eine Ausbildung, ich weiss es nicht, gemacht beim Kai Romhardt, wo ja beim Schüler von Thich Nhat Hanh ist. Ich glaube, so ein Netzwerk achtsames Wirtschaften aufgebaut hat. Und ich glaube, so wie ich das verstanden habe, wenn er zum Teil rausgibt, geht es dort schon noch mehr und mehr als nur die individuelle Wohlbefinden, sondern wirklich auch quasi achtsame Wirtschaftssystem aufzubauen, wo nicht auf, vielleicht nicht nur auf Maximierung beruht und so. Wie siehst du das?
Im also, Sinne von?
Ja, was ist, also entweder du, deine persönliche Haltung dazu oder auch so ein bisschen eure Ambition und natürlich können wir dann auch darauf eingehen, ja, kann man, also ist es Achtsamkeit, wenn Ethik nicht auch irgendwie Bestandteil davon ist? Also wenn du Scharfschützen ausbildest und die zu super achtsamen Scharfschützen machst?
Genau, so das klassische Beispiel, genau. Also ist natürlich sehr ein wichtiger Aspekt, ist einfach viel, viel schwieriger natürlich, oder so. Das ganze Unternehmen, jetzt sind wir dann bei Unternehmensentwicklung auch, oder so der Ansatz, wo natürlich auch die Führung muss mit an Bord sein und wirklich, dass eine Kultur kann entstehen, zuerst mal im System Firma oder vielleicht zuerst mal im System Team, oder dort kann man vielleicht schon mal so ein bisschen etwas machen, aber je grösser es wird, umso schwieriger natürlich und umso mehr Einflussträger musst du wie an Bord haben. Und schlussendlich wäre es natürlich schon schön, ja, wenn das noch mehr auch Eingang findet. Aber auch dort so ein bisschen wie auch das Vertrauen, dass es vielleicht doch auch im Kleinen anfängt, oder? Auch
also das würde heissen, mehr in einem Einzelcoaching als in einem Gruppensetting zum Beispiel?
Ja, und dass einfach auch Einzelne schon einen Effekt haben, oder? Wenn ein Einzelner sich bewusster ist, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern oder mit meinen Kunden um, was ja Bewusstsein für sich selber voraussetzt, oder? Mhm. Also so, was macht jetzt vielleicht die Begegnung mit mir, um dann eben nicht reaktiv zu sein, sondern vielleicht eben auch da Mitgefühl können zu entwickeln, auch für andere. Ich glaube, das ist ganz so, so das Bewusstsein für ein gemeinsames Menschsein, wo wir ja im Kern alle die gleichen Wünsche und Bedürfnisse haben, oder? Und wenn je mehr Einzelne das Bewusstsein haben und können entwickeln, umso grösser ist natürlich die Chance auch, dass es Multiplikatoren-Effekt hat, oder? Jede Begegnung inspiriert auch wieder einen anderen oder macht vielleicht Eindruck so, ja. Die Art von eben nicht Reaktion, sondern von Umgang mit mir ist neu. Mhm. Habe ich mega inspirierend gefunden. Möchte ich künftig auch mehr versuchen, so zu machen. Also, so hat es ja wie auch so ein bisschen einen Schneeball-Effekt. Aber natürlich, eben, dass es wirklich im Grossen kann, kann Fuss fassen oder in der Wirtschaft ankommen. Da sehen wir jetzt noch nicht als unsere Aufgabe. Genau, noch nicht. Wer weiss. Also, mhm. Aber das haben wir bis jetzt auch nicht in dem Sinn noch nie gemacht oder begleitet, so eine Unternehmensentwicklung oder so, das Thema Achtsamkeit drin ist. Und der ethische Aspekt, um nochmal eben auf den zurückzukommen, ja, der ist definitiv wichtig. Genau. Und den versuchen wir schon auch irgendwie mit einzuflüssen lassen, natürlich in einem stündigen Workshop ist das wenig möglich, oder?
Ja, klar.
Aber wenn es längere Sessions geht, also es hat jetzt auch schon ein paar Firmen gegeben, wo für ihre Mitarbeitenden dann online halt über ein Jahr hinweg so Sessions angeboten haben. Und dort kommen dann schon auch so Sachen durchaus zur Sprache. Halt immer verpackt in ein anschlussfähiges Thema, oder? Zum Beispiel in Kommunikation oder in Interaktion, oder? aber weniger natürlich jetzt im Sinne von der achtfachen Pfad, wo vermittelt wird, oder mit all seinen Aspekten. Und, ja.
Klar, sonst bist du auch wieder erinnert auf eine Schiene, wo es dann leicht einen religiösen Touch kann überkommen. Da musst du wahrscheinlich in einem Business-Kontext besonders aufpassen, oder?
Ja. Ja, das ist sicher eher schwierig und das machen wir auch nicht, denn jetzt in dem Sinn auch nicht jetzt irgendwie Dharma-Begriff zu verwenden, aber das ist in dem Sinn ja, wie auch gar kein Problem, kann man auch gut verpacken, oder? Mhm. Also,
wie
umschreiben, ja.
Also, wenn man nochmal zu dieser Frage zurückkommt, wie denkst du denn, kann man die Meditation aus einer Tradition auslösen? Also MBSR hat das ja sehr stark versucht, oder? Und wenn ich jetzt so die letzten Interviews, die ich mit dem John Kabat-Zinn, wo MBSR, also Mindfulness-Based Stress Reduction, entwickelt hat, gehört habe, dann habe ich so das Gefühl, an dem Punkt, wo wir heute sind, würde es, glaube ich, eher wieder ein bisschen stärker noch reinlassen. Er würde, glaube ich, eben eher noch ein bisschen mehr Ethik wieder drin haben. Aber in den 70er Jahren, wo er das entwickelt hat, hat er, glaube ich, einfach das massiv müssen bereinigen. Wie siehst du das du? Also, wo stehen wir da heute? Und eben, kann man es überhaupt völlig weglassen? Tradition?
Also, ich glaube, zum Praktizieren muss man nicht zwingend einer Tradition sich verpflichtet fühlen.
Mhm.
Aber wie es auch ich mache, ist es sicher interessant und auch hilfreich. Ja. In Traditionen schauen, was gibt es denn dort für Wissen, wo da ist, zu dem Thema und inwiefern kann es mich in meiner eigenen Praxis und Erfahrung unterstützen. So. Ich glaube, aber noch wichtiger als in dem Sinne jetzt, oder für mich, ist jetzt immer von mir, oder wichtiger als jetzt eine bestimmte Tradition, dass es dann streng nur Zen ist oder Mahayana oder Theravada oder was auch immer und nur das und nichts anderes. Wir haben es von Guenka noch gehabt, vor dem Gespräch oder so. Das ist wie nicht jetzt so der Ansatz, der im Moment für mich stimmig ist oder anklingt, sondern wichtiger ist für mich auch, glaube ich, immer so die Intention nicht aus dem Auge zu verlieren. So. Mhm. Im Sinne von Tradition, Intention, also was ist meine Absicht auch von der Praxis? Oder eben ist es mehr so die Selbstoptimierung oder ist es auch ein Kultivieren von gewissen heilsamen Qualitäten? So. Mhm. Von Mitgefühl, von innerem Frieden.
Wie begegnet man der Gefahr, dass dann so ein Synkretismus oder einfach ein wildes Krüsimüsi von allen lustigen Sachen wird, die man noch irgendwo auf der Welt findet? So in der Esoterik New Age Bubble, also wo irgendwie in den 80er Jahren zum Teil angefangen hat, da hat man ja sehr wild angefangen, Sachen zu mischen. Mhm. Und meine Frage ist so ein bisschen, wie weit ist so eine Mischung sinnvoll? Oder du hast jetzt vorher sehr eine differenzierte Unterscheidung gemacht zwischen verschiedenen buddhistischen Traditionen. Aber wenn man jetzt noch, weiss auch nicht, noch schamanische Ritual drin mischt und dann noch ein bisschen Kristall und dann noch ein bisschen dies und das. Also weißt du, wie fest kann man mischen und wo liegt dann die Grenze, wo man muss sagen,
Ja, ist vielleicht auch noch, also da ist vielleicht auch die Schwierigkeit, die entsteht, oder? Wenn man eben nicht einer strengen Tradition folgt, dass man sich den Gedanken sollte oder muss machen, oder? Was passt, passt noch rein? Und wir haben auch, auch immer wieder Austausch zu dem Thema, auch bei Mindful Mind, der Reto und ich. Und auch da haben wir einen relativ offenen Zugang. Also,
man könnte sagen, ja, gut ist, was der Markt verlangt. Und whatever die Leute wollen, mischen wir halt zusammen. Aber den Eindruck kann ich eben bei euch nicht.
Mhm. Wenn schlussendlich, wenn wir jetzt als Teilen, wenn wir jetzt aus dieser Perspektive schauen, oder, von Angebot machen für andere, das passiert schlussendlich ja immer auf meiner eigenen Erfahrung,
mhm.
Wo ich die ich mache, mit verschiedenen Formen und von Meditation und Achtsamkeitspraxis. Und ich vertraue auch dort drauf. Also ich orientiere mich jetzt weniger an, in dem Sinn am Markt, am Markt, was möchten die oder was kommt gut an, sondern was klingt bei mir an, was kann ich auch authentisch weitergeben und was ist aus meiner Sicht für mich auch unterstützend auf dem Weg und hilfreich. Und das teile ich. So. Mhm. Und das ist zum Teil, ja, sind, für mich ist die Vertiefung besteht wie auch so aus einer, denn auch aus einer Ganzheitlichkeit. Also, wo eben nicht nur zum Beispiel in Stille vielleicht sitzt, sondern wo vielleicht auch, ja, eben einmal auch sich mit Musik in eine aktivere Meditation zum Beispiel begibt. Oder wo vielleicht auch mal Mantras singt. Hm? Ja, wo wie verschiedenes Platz hat, wo auch verschiedene Ebenen ansprechen und anklingen. So die Ganzheitlichkeit ist auch eine Form von Vertiefung, finde ich. So. Mhm.
Ja, das wäre vielleicht noch spannend. Wir haben vorher so ein bisschen mehr eure Angebote für Firmen angeschaut und dass die eine gewisse Niederschwelligkeit müssen haben. Wenn du noch könntest ein Wort, zwei sagen zu euren Retreats, weil ich finde, auch dort habt ihr noch einen spannenden Ansatz, der sich ein bisschen unterscheidet von diesen klassisch-buddhistischen Schwiegerretreats. Wie sind eure Retreats so ein bisschen aufgebaut oder strukturiert? Also für Privatpersonen reden wir jetzt.
Am Anfang haben wir eben oft noch auch Yoga mit drin gehabt, also als Bewegungsaspekt. Das ist jetzt in letzter Zeit ist immer ein bisschen weniger geworden. Also wir haben zum Teil auch Retreats, wo Yoga noch dabei sind und einfach allgemein verschiedene, so ein bisschen verschiedene Formate auch von Retreats. Einerseits von der Länge, von der Dauer, von 2-3 Tagen bis 4-5 Tagen. Bei mir entwickelt sich schon auch mehr in die Richtung, dass ich durchaus auch, zwar nicht jetzt im Sinne von Dharma, aber schon auch immer mehr so die buddhistischen Grundlagen mit einfließen lasse. Aber gleich auch dort in einem relativ offenen Rahmen. Also mein und unser Ansatz ist auch, hat eben nicht so streng. Also wir fangen nicht am Morgen um 5 Uhr an sitzen bis am Abend um 10 Uhr, sondern wir haben meistens 3-4 Perioden und zwischen ihnen auch immer wieder Zeit, freie Zeit, wo man die Teilnehmenden schon auch dazu animiert, die ja bewusst zu gestalten und auch ja, sich zu überlegen, welche Qualitäten möchte ich auch zu kultivieren in dieser freien Zeit. Aber wir lassen sie nicht wie offen. Und der Hauptteil ist schon oft sitzende Meditation. So, also Sammlung und Vipassana, Metta sind schon die Hauptbestandteile von unseren Retreats auch. Ja, und wenn ich jetzt von uns rede, ja, ich kann einfach für mich reden, der Red und die entwickeln uns auch natürlich auch so, jeder individuell für sich, in der eigenen Praxis und auch in dem, was er teilt. Und bei mir ist es tendenziell so, eben, dass ich gerne auch noch so andere Aspekte von Achtsamkeitspraxis mit einfließen lasse, eben gerade konkret da, was ich genannt habe. Oder so. Oft gibt es auch so eine Tanzmeditation im Retreat, oft gibt es irgendwie etwas mit Klang, auch ja, sehr affin für so Klang, sei es jetzt eine Klangmeditation oder ein Zusammenklingen eben im Sinne von Mantra singen. Ist nicht etwas, was jetzt gerade auch so in den letzten Jahren sehr präsent geworden ist. Genau, sind Klammern auf, in einer Auszeit gesehen, Anfang Jahr, und dort viel Mantras auch gesungen und Kirtan, und meine Partnerin hat angefangen Harmonium zu spielen, und genau, darum ist das jetzt in der, ja, ist gerade präsent, was ich auch gerne einfließen lasse und was ich auch finde, ist sehr wertvoll auch für eine Gruppe, so andere Aspekte auch noch zu haben, sich selber zu erfahren in der Gruppe und Gruppen zu erfahren. Und gerade auch die anderen Formen haben oft auch Und zusätzlich ein schöner Effekt auch so von Verbundenheit, wo kann entstehen. Ja, das sind aber dann eben so kleine, wie soll ich sagen, so kleine, ich nenne es einmal, glaube ich, sogar in der Ausschreibung heisst es einmal Achtsamkeit Spezial oder so irgendwie. Genau. Einfach so kleine Elemente, die ich wie, ja.
Und so die berühmten Vorträge, haltest du dann auch so Vorträge in diesen Retreats oder das nicht?
Nein, so eben, wie gesagt, Dharma Talks, da bin ich ehrlich gesagt auch wie zu wenig vertieft im Dharma. Ist vielleicht noch etwas, wo auch immer wieder aufkommt, dass ich das, gut, dass das irgendwann mal kommt.
Du könntest auch mehr psychologischen Zugang wählen, oder? Dort hast du fundiert zu wissen.
Ja. In den Retreats ist schon das Retreat ist in dem Sinn nicht ein Kurs, sondern es ist wirklich schon der Fokus auf die Erfahrung und auf die Selbsterfahrung. Und es gibt schon immer Inputs natürlich. Ja. Eben zu den klassischen, zu den Hindernissen, zu der inneren Haltung, zu den Geistesgift, zu den Grundlagen von der Achtsamkeit. Da gibt es natürlich wie schon immer kleine Inputs, aber weniger jetzt im Sinne von einem stündigen Vortrag. So.
Wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, du hast jetzt ein bisschen gesagt, wie sich deine Kurs auch entwickelt haben, also auch entlang von persönlichen Interessen und Entdeckungen, die du dann dort kannst reinbringen kannst. Siehst du so für Meditation irgendwie so eine Richtung? Ich habe manchmal selber das Gefühl, es ist schon immer noch so ein bisschen ein Hype-Cycle, wo ein bisschen die Meinung herrscht, Meditation ist für alles und gegen alles gut und vielleicht zum Teil auch fast ein bisschen zu viel dann erwartet wird. Ich finde es auch recht lustig, dass zum Teil, wenn ich irgendwie an einem Anlass bin und Leute erzählen, ich habe einen Podcast zur Meditation und ich meditiere, dass es, glaube ich, zum Teil Leute gibt, die fast das Gefühl haben, sie müssen sich entschuldigen, wenn sie nicht meditieren. Dann muss ich sagen, ich finde gar nicht, dass jeder muss und jede muss meditieren. Also es ist schon im Moment auch fast so ein bisschen eine Forderung von der Zeit, habe ich manchmal das Gefühl, und ein bisschen Hype. Ich weiss nicht, wie du das siehst, und siehst du Trends, die sich so ein bisschen abzeichnen, wo das angeht?
Also, wenn ich wahrnehme, ist, dass der Bedarf tendenziell schon immer noch grösser wird. Im Sinne von, ja, andere Möglichkeiten, ja, mit sich selber im Kontakt auch zu bleiben. So, in dieser Schnelllebigkeit und Reizüberflutung. Und ja, Mindfulness gibt's natürlich auch, und das ist ja schon auch halt das, was für viele attraktiv ist. Man will eine schnelle Lösung für irgendein Problem.
Ja, gibt's die schnelle Lösung für das Problem, wo man sucht? Mit Meditation?
Nein, ich würde sagen, Meditation ist nicht der Fast Track. Also, dort gibt's, wenn man einfach Entspannung sucht, gibt's effektivere und effizientere Methoden als Meditation, würde ich mal behaupten.
Wie zum Beispiel?
Progressive Muskelrelaxation oder irgendwelche Atemtechniken, die sehr potent sind und sehr schnell einen Effekt auf das vegetative Nervensystem können haben. Ja, also so, wenn es nur um das geht, denke ich, ist Meditation ja nicht der effizienteste und schnellste Weg. Und ja, ich vertraue wie auch darauf, dass sich's entwickelt, wie sich's auch schon die letzten 2000 Jahre oder noch länger oder wie viel tausend Jahre sich entwickelt hat. Und manchmal braucht's vielleicht wie auch, ist sich da auch gar nicht schlecht, wenn ein Einstieg oder ein Anfang eher etwas Oberflächliches vielleicht ist, was sich dann erst weiterentwickelt. Und darum finde ich es auch schön, dass es auch verschiedene Möglichkeiten und auch Ansätze gibt, wo ja jeder selber kann sich auf den Weg machen und schauen, was klingt an oder eben auch nicht. Und sich schon auch immer wieder bewusst zu machen oder immer wieder zu fragen, auch jetzt für uns oder für mich, wo ich es anbietet im Bereich Meditation und Achtsamkeit, ja, eben was Was ist meine Absicht damit? Oder ist es, ja, was möchte ich weitergeben? Mhm. Die Frage muss jeder für sich selber beantworten, wenn ich es anbietet.
Das ist noch spannend, wenn ich dir jetzt höre, was du gesagt hast, dann glaube ich, du hast zum Beispiel von Mitgefühl geredet, willst du weitergeben, auch eben gewisse ethische Haltung. Und es scheint ein langer Prozess zu sein. Also, du hast jetzt gesagt, Meditation ist nicht der schnelle Weg zur Entspannung, sondern etwas, was man auch an sich schafft. Ja, eigentlich ist es noch schön, dass die Leute sich so auf das einlösen. Oder meinst du, man tut zum Teil auch fast ein bisschen werben mit etwas, wo nachher gar nicht geliefert werden kann in der Meditation? Also, weißt du, wie ich meine?
Ja, das passiert ja natürlich schon, oder? Die Bilder kennen wir ja alle, oder? Von der Glückseligkeit, im inneren Frieden am Strand sitzen und Friede, Freude und alles ist gut und Ausschreibungen, wo dieses und jenes versprechen, ja, das gibt's. Das ist halt dann wahrscheinlich auch wie bei allen anderen Produkten, wo man irgendwie probiert zu verbreiten, ein Marketing, wo man ja auch zeigen, welches Problem löst es denn, oder? Mhm. So.
Aber zum Teil können die Probleme auch fast noch stärker werden. Also wenn man feinfühliger wird, dann sieht man vielleicht auch noch ein bisschen mehr Probleme.
Das ist dann vielleicht die Diskrepanz, oder? Zwischen dem, was abgerissen ist oder wird und der Erfahrung. Ja, die Enttäuschungen gibt es sicher, ja, von Leuten, die sich nicht was anderes vorstellen, die anfangen mit Meditation oder ein Retreat machen. Das gibt es definitiv. Ich persönlich starte auch oft also Retreats, gerade am Anfang. Würde sagen, wir sind nicht da, um etwas zu reparieren. So. Und da ist ja oft schon mal so die erste. Oder vielleicht eben auch ein gewisser Leidensdruck, was es zuerst wie mal braucht, zum anfangen. Oder? Ich glaube, das ist schon bei vielen so. Also irgendwie ein etwas ist, wo so ein bisschen irgendwo der Schuh drückt. Also wir finden, okay, jetzt möchte ich da mal irgendwie ein etwas anschauen oder vielleicht etwas machen dagegen oder was auch immer. Oder? Und dass Meditation in dem Sinne ja nicht wegkriegen ist oder Achtsamkeit, sondern eben es sich hinwenden zu dem, was da ist. Was auch nicht immer nur angenehm ist, natürlich. Mhm. Da versuche ich schon immer wieder auch, weiterzugehen und zu transportieren. Weil, ich glaube, dort hört dann eben auch, bricht auch Praxis für viele ab, oder? Wenn sie die Vorstellung haben, es ist jetzt keine gute Meditation gewesen oder eine schlechte Meditation oder ich mache es falsch, wenn ich nachher nicht in der Ruhe bin oder mich glücklich fühle nach einer Meditation. Sondern, ja, dass es wirklich darum geht, immer wieder sich zu erlauben oder die Erfahrungen und sich selber zu erlauben, so zu sehen, wie es gerade ist und auch so die Kapazität oder den Raum für sich selber halten zu lernen. So, da versuche ich immer, ich glaube, das ist so der Kern, wo ich versuche weiterzugehen. Und dann löst sich das andere von der Erwartung eigentlich oftmals auch so ein bisschen auf.
Du hast vorher gesagt, die Praxis geht tausende von Jahren zurück. Du bist auch schon ein paar Jahre dran, wenn es auch noch nicht tausende von Jahren sind. Wenn du auch so ein bisschen darüber geht, wie sich deine Praxis entwickelt hat, wenn du jetzt zuschaust, gibt es irgendwie etwas, was sich rauskondensiert, wo du kannst sagen, das sind so, weiss ich nicht, meine drei Takeaways für ein meditatives oder achtsames Leben, wo ich würde sagen, das habe ich jetzt in all diesen Jahren Praxis oder auch Unterricht. Muss ja nicht nur mal von dir sein, kann auch von Leuten sein, die du unterrichtet hast. Ich glaube so, wenn ich jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer etwas mitgeben will, auf das ein bisschen schauen, könnt ihr uns ein bisschen weiterbringen. Gibt es da etwas?
Ja, also meine Praxis hat sich schon auch, würde ich sagen, entwickelt, so am Anfang von eher so vielleicht ein bisschen einer kognitiven Praxis, sehr auch so auf den Geist fokussiert und den geistigen Prozess und Vielleicht fast auch eben so ein bisschen, fast auch so ein bisschen in dieser Beobachterrolle, so ein distanziert auch, so, ist die Einstieg eher gesehen, würde ich sagen, und ist dann immer mehr auch geworden, so zum eben, zum wirklich erleben. Also gerade so die letzten Jahre ist da schon einmal mehr das Thema geworden auch, und wirklich das Erleben, die Erfahrung, wirklich drin sein, nahe dran sein an der Erfahrung. Gerade auch dieses Jahr noch ein Retreat gemacht, am Start die MBSR-Lehrerausbildung ist gestartet mit dem Retreat mit der Patricia Schönui. Und ja, sie hat sehr auch nochmal wirklich den Aspekt auch nochmal hervorgehoben, was sehr angeklungen ist bei mir, und wo ich das Gefühl hatte, hat jetzt auch nochmal meine Praxis auch schon auch nochmal verändert. Und ich glaube, das wäre es, einfach auch ja, im Erleben sehen, in der Erfahrung sehen, Körper auch fest auch im Körper sehen, nicht nur im Geist, der Körper verankert sehen im Körper. Ja, und dann doch, also eben meine Erfahrung ist einfach auch so, die Offenheit behalten, sich auch zu erlauben, verschiedene Formen vielleicht und Arten von Meditation auszuprobieren und schauen, was klingt an. Das gibt vielleicht auch, ja, bei mir gibt es auch immer wieder Phasen, wo eben es mehr ist, und sich auch zu erlauben, dass es sich wieder wandelt oder verändert oder andere Schwerpunkte gibt. Und ja, und wirklich, dass es nicht in dem Sinn eine gute oder eine schlechte Meditation gibt, sondern es ist eine innere Haltung, die man schlussendlich kultiviert. Ich glaube, das ist die Essenz, die ich kann, würde und auch immer wieder weitergebe. Ja.
Danke vielmals. Ich habe es sehr spannend gefunden, den Einblick in deine Praxis und in den Zugang von dir. Gibt es noch irgendetwas, wo ich nicht gefragt habe, wo du findest, das müsste unbedingt auch noch drauf, bevor wir zu der letzten Frage kommen?
Nein, vielen Dank, Lukas. Du hast da sehr ja, spannende und auch spannende Fragen gestellt, mitgebracht und ein breites, glaube ich, Feld abdeckt, genau.
Ja. Ja, dann wäre es natürlich noch super spannend zu finden, wenn jetzt jemand neugierig geworden ist auf deine Retreats oder deine Meditationen. Wo findet man dich? Wo findet man Mindful Mind und euer Angebot?
Ja, am besten schaust du mal rein bei www.mindfulmind.ch. Dort sind eigentlich ja, unsere Angebote alle beschrieben und bebildert. Genau.
Auf Insta sind wir auch, oder?
Auf Instagram, genau, sind wir auch. Der Account heisst mindfulmind.ch. Ja, genau, wir sind aber nicht so fleissig dort. Instagram, der Kanal. Oder Social Media zu pflegen. Facebook gibt es auch einen Account, aber auch dort nicht so viel Informationen jetzt drauf. Dort sind ja mehr ab und zu mal ein Eindruck oder eine Impression von einem Retreat oder eine Inspiration in Form von einem Zitat oder so oder ein paar Gedanken. Aber im Sinne von Angeboten, die findet man schon primär auf der Webseite. Genau, eben sowohl Retreats als auch so Angebote für die Unternehmen. Wir haben auch einen Blog, wo man ab und zu ja, nebens teilen. So.
Und auf Insight Timer hat es, glaube ich, auch ein paar Meditationen von dir. Sind die noch aktuell oder ist das aus der Vorzeit, wo du so eigentlich nicht mehr Unterricht ist? Also gibt das noch einen Einblick, oder?
Du hast gut recherchiert, ja, genau, stimmt, auf Insight Timer. Ja, die möchte ich tatsächlich mal neu ausstellen. Die habe ich nämlich tatsächlich gerade wieder mal gelesen und gefunden. Ist nochmal ganz so stimmig. Aber es hat dort eine Chakra-Meditation, genau, ist dort von mir noch drauf.
Genau. Es gibt eben eine Gruppe auf Insight Timer zu dem Podcast. Die hat etwa 125 Leute. Wo ich einfach immer, wenn eine neue Folge kommt, dann poste ich es dort wieder. Das ist jetzt nicht ein Wahnsinns-Austausch, aber sonst kann ich dort einmal noch eine Meditation von dir rein posten.
Ja. Ah, ja. Gerne, können wir gerne mal noch anschauen. Ja.
Dann danke ich dir vielmals für deine Offenheit, für deine Zeit und dass ich hierher kommen durfte, um das Gespräch zu führen.
Ich danke dir, Lukas, ja, für die spannenden Fragen und eben wie auch nochmal die Gelegenheit für mich selber so zu reflektieren. So. Sehr angenehm gesehen mit dir. Vielen Dank.
Danke, auch. Danke vielmals. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Widmer. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich über Rückmeldungen. Die Angaben findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch. Für den Podcast super wertvoll sind persönliche Weiterempfehlungen. Und dann natürlich auch Bewertungen dort, wo du den Podcast hörst. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.